Heute Nacht ging Olise in unserer Office-Liga für 85 Millionen über den Markt. Ob er diese Saison genauso performt wie letzte oder ob durch den Diaz-Transfer ein paar von seinen Punkten verloren gehen könnten, werden Bayern-Experte Nico und ich hoffentlich heute klären.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Ja, wir sind jetzt am vorletzten Tag unserer Podcast-Tour und endlich ist es soweit, wir sprechen über den FC Bayern. Und ich bin hier heute mit Bayern-Experte Nico. Hi Nico, wie geht's dir?
Hi Julia, freut mich. Mir geht's gut. Und selber?
Ja, auch ganz gut. Bisschen erkältet. Ich habe mich auf der Podcast-Tour letzte Woche erkältet, weil es enorm kalt war und nur geregnet hat, aber... Bayern lässt uns ja nicht rein, deswegen sind wir heute von zu Hause.
Naja.
Ja, magst du dich mal kurz vorstellen, dass die Hörer dich so ein bisschen einordnen können?
Ja, hi, ich bin Nico. Ich bin auch Kickbase Content Creator. Man kennt mich unter dem Namen Kickbase Insider. Da mache ich jetzt seit ein paar Jährchen schon Videos, hauptsächlich auf Instagram und TikTok.
Wie lange spielst du schon Kickbase?
Oh, ich habe das vor bestimmt... Oh, zu der Anfangszeit habe ich das schon angefangen zu spielen. Da kam ich durch meinen Onkel drauf, da war ich aber noch echt jung. Da habe ich das Spiel auch noch nicht ganz verstanden. Da habe ich da mal zwei Saisons mit ihm und seinen Jungs gespielt. Dann habe ich es wieder fallen gelassen und jetzt spiele ich es wahrscheinlich schon wieder die vierte Saison, müsste das jetzt sein.
Durch deinen Onkel? Das ist ja auch witzig.
Ja, tatsächlich. Das ist auch schon echt lange her. Der hieß es auch noch anders. Ah, genau. Das ist echt schon gut lange her.
Ja, also schon lange dabei. Und wie lange bist du Bayern-Fan?
Oh, Bayern-Fan schon immer. Ja, ich bin ja hier in der Nähe von München geboren. Und dementsprechend, meine Eltern waren nie so die Fußballfans, aber da komme ich wieder auf meinen Onkel zurück. Der hat mir das erste Bayern-Trikot dann geschenkt. Und ab dann war ich auf jeden Fall Bayern-Fan, seitdem ich denken kann.
Guter Onkel, dem hast du einiges zu verdanken.
Ja, wirklich.
Und hast du schon deine Ligen gestartet?
Ja, ich habe, wann haben wir angefangen? Vorletztes Wochenende haben wir tatsächlich schon angefangen mit meiner Main-Liga, mit meinen Jungs. Ich spiele auch nur noch die dieses Mal. Also ich bin jetzt auch dieses Jahr nicht mehr in der Creator-Liga dabei, weil das war mir letztes Jahr einfach viel zu viel. Da hatte ich gar keine Zeit dementsprechend war auch meine Leistung nicht gut dort. Und jetzt habe ich noch eine zweite Liga gestartet mit ein paar aus der Community und die haben wir auch letzte Woche gestartet.
Nice. Hast du schon irgendeinen Bayern-Spieler gekauft?
Ja, ich hatte Leimer im Starterteam. Ja. Das war auch mein bester Pick, sonst hatte ich tatsächlich kein gutes Starterteam. Und ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen habe ich Kimmich bekommen.
Und, für wie viel?
Tatsächlich... Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber 62,5 nur, weil eigentlich dachte ich, ich wollte unbedingt Olise haben. Ich hatte letztes Jahr Kane und vorletztes Jahr Kimmich und ich habe noch so ein kleines Kimmich-Trauma, weil in der vorletzten Saison wurde er plötzlich zum Rechtsverteidiger degradiert und dementsprechend, als ich Kimmich hatte, war er wirklich vogelwild. Aber deswegen habe ich gesagt, dieses Jahr will ich unbedingt Olise haben, vor allem weil ich einen Kumpel habe in der Liga. Wir schauen immer zusammen Fußball und er hatte Olise letzte Saison. Und ich kann mir das eigentlich nicht mehr mit angucken. Aber jetzt habe ich Kimmich so günstig bekommen und jetzt muss ich ihn ja wohl auch nehmen, wohl oder übel.
Ja, leider.
Leider.
leider. Ist bei euch Olise schon weg?
Nee, Olise ist eben noch nicht drauf. Es kam erst Kane drauf, der ist auch echt super teuer weggegangen und jetzt habe ich mit Kimmich ein Schnäppchen gemacht und jetzt der Rest wird sich jetzt wahrscheinlich auf Olise schmeißen. Dementsprechend bin ich da, glaube ich, ganz gut weggekommen.
Ja, es ist ja oft so, dass die Olise letzte Saison hatten, auch gewonnen haben. Bei uns Gott sei Dank nur Zweiter geworden. Ich habe es tatsächlich nur mit Upamecano als Bayern-Spieler geschafft, Erster zu werden. Mhm. Und diese Saison bin ich mal gespannt. Ich wollte auf jeden Fall Olise auch haben. Ich habe, glaube ich, 76 oder so auf ihn geboten und dann ging er jetzt für 85 Millionen weg. Also das... Ist schon
wie viel seid ihr in der Liga?
Wir sind zu 11. Wir haben unsere Office League diesmal in 2 geteilt, weil mehrere mitspielen wollten. Und wir machen dann quasi in der Winterpause eine Losers Round und eine Winners Round. Also die 5 besten von beiden Ligen kommen in die Winners Round und die 5 schlechtesten in die Losers Round.
Ah, okay. Ja, ist eine sehr, sehr coole Idee.
Ja. Ja, ist eine gute Idee und ich bin aber trotzdem mal gespannt, wie das hier weitergehen wird, weil wir spielen mit 200 Mio-Modus und ich habe noch keinen einzigen Transfer getätigt.
Oh, und wann habt ihr angefangen? Ja.
Wir haben am Freitag gestartet.
Okay.
Es war mir noch nicht möglich, irgendwen zu kriegen.
Ja, das kenne ich von letzten Jahr aus der Creator Liga. Das war auch das erste Mal, dass ich diesen 200 Mio-Modus gespielt habe, weil ich spiele immer, also ich fühle es halt wirklich, diese Teamauslosung, auch wenn ich dieses Jahr Pech hatte.
Ja, ich auch.
Aber ich finde das irgendwie so cool. Und letztes Jahr in der Creator Liga hat mich das auch überfordert. Dann habe ich auch irgendwie, bin ich gerade so auf 11 Mann gekommen, als es dann losging mit der Bundesliga. Und das hat mich auch ein bisschen überfordert.
Ja, Creator Liga auch sehr verschwitzt, ne?
Ja, ich will
also
gar nicht
um mein Ergebnis letztes
Jahr reden. Ich
schätze die unteren Tabellenplätze.
Ja, der unterste Tabellenplatz mit Abstand. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt natürlich eine Ausrede, aber irgendwie, ich habe keine Zeit gehabt dafür. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es gemacht habe.
Irgendwann dann aufgegeben, so ein bisschen.
Ja, nee, aufgegeben tatsächlich nicht. Ich glaube, ich wurde sogar gegen Ende sogar noch stärker. Da habe ich sogar mal einen Spieltagssieg geholt oder zwei. Aber ich habe von Anfang an auch wir hatten so einen Draft-Modus und da wurde ich auch irgendwie 13. von 15 oder so. Dann war mein Draft-Pick Palinha. Also eigentlich wusste ich, dass der floppt oder ich hatte schon ein Gefühl, dass er floppt. Aber als der dann an 13 noch da war, habe ich den dann doch genommen. Dann war mein zweiter Draft-Pick war Dimirovic oder so. Und dann war es natürlich schon direkt verloren.
Ja, shit. Ja. Und abgesehen von deiner Kickbase-Saison, wie fandest du denn die Bayern-Saison? Wie war die Saison für dich?
Sogar in Ordnung. Also ich fand's, ich bin großer Company-Fan. Ich war aber auch kein Tuchel-Fan. Und ja, Nagelsmann davor habe ich schon auch gemocht, aber es hat auch, da waren halt noch die Vereinsbosse schwierig mit Salihamidzic und Kahn. Also es war auf jeden Fall, die Saisons davor waren natürlich wilder, auch mal nicht die Meisterschaft zu gewinnen, ist natürlich auch was ganz Neues. Wobei ich sagen muss, ich bin Bayern-Fan geworden, da wo gerade Dortmund die Meisterstreak hatte. Aber ja, letzte Saison, Company war ein mutiger Transfer als Trainer, aber ich finde, das ist eigentlich gut, ganz gut, ist sich ganz gut ausgegangen.
Ich finde auch, man kann auf jeden Fall zufrieden sein, weil wenn ich mal zu einem Saisonrückblick komme, dann hat Bayern natürlich wieder den ersten Platz gemacht mit 82 Punkten und 13 Punkten Vorsprung zum zweiten. Dann mit 99 Toren haben sie auch den ersten Platz gemacht. Sie haben 632 Torschüsse abgegeben, auch den ersten Platz gemacht. Sie kassierten 32 Gegentore, sind damit auch auf dem ersten Platz. In der Saison davor waren es 45 Gegentore. Und trotzdem haben ja zeitweise viele gemeckert, dass der FC Bayern zu viele Gegentore kassiert durch Companys Spielweise. Aber für den ersten Platz hat es trotzdem gereicht. 32 Gegentore und 15 weiße Westen, damit sind sie auch auf dem ersten Platz. Also sie haben den ersten Platz in puncto Ballbesitz mit 63%. Sie haben eine 90%ige Passquote, damit auch den ersten Platz inne. Also insgesamt kann man sagen, sie haben mehr Torschüsse, mehr Tore, mehr Ballbesitz, eine bessere Passquote, bessere Statistiken overall als letzte Saison. Deckt sich das mit deinem Eindruck auch?
Ja, schon. Also ich fand auch die Kritiker teilweise zu laut, weil es war schon auch so ein Stück weit eine Umbruchssaison, okay, die haben wir jetzt vielleicht auch oder jetzt ist auch noch alles chaotisch und man erhofft sich als Bayern-Fan natürlich auch in gewisser Weise gewissermaßen noch die ganz großen Transfers, aber muss halt dann auch irgendwie realistisch sein, dass es halt auch immer schwieriger wird, weil die anderen Vereine immer mehr zahlen können in anderen Ländern. Dementsprechend war das eigentlich souverän, auch die Stats, die du gerade vorgelesen hast. Ich fand es eine recht gute Saison, auch international haben wir uns eigentlich gut geschlagen. Ging auf jeden Fall schon mal schlechter und ich habe dem Fußball auch, also dem Spiel habe ich viel lieber zugesehen als zum Beispiel einem Tuchel-Fußball.
Kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Und bei Kickbase hat es auf jeden Fall auch geklappt. Also FC Bayern hat 65.000 Punkte gemacht. Das sind insgesamt 17.000 Punkte mehr als der zweitplatzierte Bayer Leverkusen. Und wenn man das runterrechnet, sind ungefähr 2.000 pro Spiel, sind 170 pro Spieler, wenn man jetzt einfach mal von 11 ausgeht. Also Bayern hat auf jeden Fall auch die Kickbase-Manager nicht enttäuscht. Und auch, wenn man sich die Top 25 Listen anguckt, die führen eigentlich alle die Bayern an. Also in general erster Platz Ulis, zweiter Platz Kimmich, dritter Platz Kane. Im Mittelfeld auch Ulis, Kimmich, Musiala und im Angriff ist auch die Nummer 1 Kane. Also Bayern ist überall federführend die letzte Saison gewesen. Hast du denn die Club-WM geschaut?
Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich geguckt, ja. Ich habe mir eigentlich erst vorgenommen, ich gucke es nicht, aber
Ja.
ich konnte nicht widerstehen.
Ja.
Ja, habe ich geguckt.
Was ist dir da so aufgefallen? Hast du irgendwelche Takeaways davon? Haben ein paar junge Spieler mal Einsätze bekommen? Oder was kannst du dazu? Kann man da irgendwie jetzt auf die neue Saison schließen?
Ja, schwierig. Also gut, der erste Gegner war ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Auckland oder sowas, 10-0.
Ja,
Da hat,
genau.
glaube ich, auch die zweite Halbzeit oder die erste Halbzeit hat Lennart Kahl bekommen. Der ist ja auch ein Riesentalent, der ist 17.
Ja.
Gut, ist halt schwierig mit Bayern und Talenten. Kann gut sein, dass er nächstes Jahr wieder irgendwo verscherbelt wird. Aber der
Ja.
könnte was sein. Ansonsten haben jetzt, glaube ich, nicht großartig Talente gespielt. Ich meine, unser Kader ist ja auch breit genug und das Turnier wurde schon auch ernst genommen. Sonst war es eine solide Club-WM, fand ich. Klar, jetzt die Gruppengegner, wir haben ja gegen Benfica dann verloren, aber das war ja eh irgendwie alles irgendwie unglücklich und sonst die anderen Gruppenspiele waren gut. Und ich fand auch das Spiel gegen Paris dann, wo wir natürlich auch super unglücklich ausgeschieden sind. Ich meine, die haben noch zwei Platzverweise bekommen und
Ja.
Musiala-Verletzungen, über die möchte ich gar nicht reden.
Ja.
Das war natürlich sehr bitter, aber ich fand, da haben wir gut gespielt. Also ich hätte nicht gedacht, weil ich meine, Paris ist gerade so die Mannschaft und ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut mithalten, ehrlich gesagt.
Dadurch, dass man schon vielleicht ein paar Neuzugänge irgendwie, so ein Bischof ganz kurz sehen konnte. Ich glaube, der hat ja mal eine Halbzeit oder so bekommen. Denkst du, es war irgendwie richtungsweisend für die neue Saison oder gar nicht?
Boah, schwierig. Ja, Bischoff ist auf jeden Fall ein Spieler, den man im Auge haben muss. Aber da im Mittelfeld wird, denke ich mal, eh in der kommenden Saison wieder viel rotiert, weil wir da wirklich gut aufgestellt sind. Klar, jetzt ist Pavlovic erstmal ein bisschen raus und verpasst ein bisschen die Vorbereitung. Deswegen ist er wahrscheinlich jetzt erstmal hinten dran. Aber gut, dass Bischoff ein guter Kicker ist, hat man ja auch schon letzte Saison gesehen. Also den hätte man natürlich auch ohne
Ja.
Probleme da reinstellen können. Aber was man jetzt daraus lesen kann, ist schwer zu sagen. Weil ich finde jetzt auch allein schon die Testspielaufstellungen, da kannst du ja bei anderen Mannschaften schon eher sehen, wer da jetzt die Nase vorne hat in manchen Teilen. Bei Bayern ist
Ja.
das eher schwierig, weil wir ja fast jede Position eigentlich doppelt besetzt haben, außer jetzt in der Verteidigung
Ja.
vielleicht nicht. Aber deswegen ist das immer ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mal, die Grundaufstellung für nächstes Jahr sollte eh relativ klar sein. Also zu 90% würde ich mal sagen.
Ja, nochmal auf die Testspiele können wir ja mal eingehen. Also die Saisonvorbereitungen, die haben ja erst letztens gestartet und deswegen jetzt auch erst ein Testspiel gegen Lyon gehabt. Und man konnte da, finde ich, jetzt auch nicht so klar sehen, irgendwie A11, B11. Also in der Halbzeit wurde ja komplett gewechselt, aber so richtig eine Elf, wie sie jetzt nächste Saison sein wird, hat man ja nicht gesehen. Aber was kannst du denn so von dem Testspiel? Hast du es überhaupt gesehen?
Ich hätte es gerne gesehen. Nee, es war, ich weiß nicht, ob du das
Ja.
mitbekommen hast, aber das lief ja nur bei FC Bayern TV und das hat nicht mal ich,
Ja,
das
es gab
Abo.
Probleme,
Ja, genau, dann
ne?
haben wir uns das geholt, wir Jungs, weil es hat irgendwie nur 4 € gekostet für einen Monat. Da haben wir gesagt, klar, holen wir uns das, dann schauen wir uns das Spiel an und dann
Ja.
waren die Server down. Irgendwie ab der 60. ging es dann. Ab der 60. Minute ging es. Ich habe
Oh.
natürlich noch die Wiederholung angeguckt, also zumindest die Zusammenfassung, aber ab der 60.
Ja.
ging es. Aber sonst, das war jetzt eher so ein kleiner Dämpfer, würde ich mal sagen, weil das Spiel an sich fand ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt.
Erzähl gerne, wer ist dir aufgefallen, wer ist dir nicht so gut aufgefallen?
Ja gut, Olise hat ja die zwei Tore gemacht. Das eine war ja der Elfmeter, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Sonst, ja, es wird halt viel auch wieder durchgewürfelt. Am Ende das Gegentor war natürlich unnötig. Und ich meine, Lyon hatte schon auch ein paar Chancen. Und die haben zu dem Zeitpunkt auch fast nur B-Spieler drin gehabt. Also zumindest an den Rückennummern hat man sich das gedacht. Ich kenne mich da jetzt mit Lyon nicht mehr so gut aus. Aber ich fand, da stand jetzt die Verteidigung rund um Tah auch nicht so gut beim Gegentor. Sonst, ja, war es halt so ein Arbeitssieg. Aber es war jetzt, ich denke mal, viele, die ins Stadion gegangen sind, haben sich eher so ein Torfestival erwartet. Vor allem, weil wir ja nicht jetzt nur B11 gespielt haben, sondern wir haben ja schon alle Spieler dabei gehabt. Am Ende noch Luis
Ja.
Diaz eingewechselt. Ich meine, Olise hat als gefühlt einziger überzeugt, wie immer. Und die anderen, also nicht, dass das Spiel jetzt total schlecht war. Natürlich, wir sind ja auch noch in der Vorbereitung, aber es war jetzt nicht überragend. Auch als neutraler Zuschauer war es eigentlich eher so ein recht lahmer Kick.
Mhm. Und wie ist dir der Debütant Luis Diaz aufgefallen? Ist er dir aufgefallen?
Ja, bemüht. Also gut, viele, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die Stimmen in die eine Richtung, in die andere Richtung. Viele overhypen ihn wahrscheinlich jetzt direkt. Ich weiß nicht, ob du den Clip auch aus dem Training gesehen hast von gestern, den Seitfallzieher an die Latte. Nee. Den fand ich ganz cool, der ist nicht reingegangen, hat gestern Bayern noch gepostet vom öffentlichen Training. Sonst im Spiel jetzt ist er jetzt nicht großartig aufgefallen, war schon bemüht. Ich muss auch sagen, ich finde alles besser als Leroy Sané. Ich bin schon seit langer Zeit kein Leroy Sané-Fan mehr. Und deswegen finde ich alles auf der linken Außenbahn besser als Leroy Sané. Aber Diaz war jetzt noch nicht, man konnte jetzt auch noch nicht so viel erwarten. Er war bemüht, sagen wir es mal so, aber es war jetzt auch noch nichts großartig Auffälliges dabei.
Ich habe nur gesehen, auf jeden Fall, es wurden auch so ein paar junge Spieler reingeworfen. Also Karl, hast du ja auch schon gesagt, Wanner war drin und ich würde sagen, der Nachwuchs ist ja bei euch auch ein großes Thema. Also was ich so mitbekommen habe, die Bayern-Fans fordern ja viel mehr die Integration von jungen Spielern. Und glaubst du, junge Spieler wie Karl oder Wanner oder sowas haben ernsthafte Chancen, diese Saison durch die Rotation irgendwie mal reinzukommen? Oder glaubst du auch diese Saison eher weniger?
Ich hoffe es. Also ich hoffe es wirklich, vor allem Paul Wanner. Bin ich auch ein großer Fan. Habe ich jetzt auch viel beobachtet, aber da ist ja ein Transfer auch noch nicht ausgeschlossen. Da haben ja auch noch andere Bundesligisten Interesse noch dran. Wobei sich jetzt Eber, glaube ich, schon recht klar geäußert hat, dass Wanner mit eingeplant ist. Und ich fände es auch, je nachdem, was jetzt noch kommt bei uns im offensiven Mittelfeld oder ob wir jetzt noch jemanden verpflichten, fände ich es gut und könnte es mir auch vorstellen, dass Wanner diese Saison sogar ein Stück weit eine Chance bekommt, weil ich meine, er hat Bundesliga-Erfahrung gesammelt bei Heidenheim und er ist ein guter Kicker und die Chance für ihn wäre jetzt optimal. Also jetzt mit der Musiala-Verletzung, wir haben jetzt keinen Müller mehr, der die Position dann ersetzen kann, könnte ich mir oder würde ich mir wünschen, dass der Wanner auf der 10 eine Chance bekommt. Ich glaube, er ist sogar gegen Lyon auf der 10 gestartet. Was natürlich jetzt noch nicht so viel aussagt, wie wir schon gesagt haben. Aber ich glaube, es ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass Wanner da Minuten sammelt. Und ich hoffe es. Kann aber auch genauso gut sein, dass wir einen von den Außenspielern auf die 10 stellen und Wanner geht am Ende noch zu Gladbach oder wo auch immer hin. Ja. Würde mich auch nicht wundern. Ja. Leider.
Wir können ja bei den nächsten Testspielen noch mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Also einmal gegen Tottenham, dann gegen Zürich, dann kommt der Supercup gegen Stuttgart und dann auch schon der Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig und dann der DFB-Pokal gegen Wien-Wiesbaden. Supercup könnte ja schon sehr wahrscheinlich eine Startelf spielen, wie sie dann auch in der Bundesliga starten werden, oder?
Ja, genau. Das habe ich eigentlich auch jetzt immer so aus den letzten Jahren in Erinnerung gehabt, dass das beim Supercup, okay, letztes Jahr haben wir nicht gespielt, aber die Jahre davor immer schon sehr nah an die Startelf rankam. Dementsprechend, der müsste ja ein Wochenende vor Bundesliga-Start sein, wenn ich mich nicht irre. Sollte der, denke ich mal, recht wegweisend sein für das, was dann am Ende an Spieltag 1 gegen Leipzig auf dem Platz steht.
Eine Woche davor, dann ist ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, irgendwie in seinen Teams was auszutauschen, falls man was sehen kann, was man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Aber natürlich versuchen wir hier schon alles vorher rauszuarbeiten. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Transferkarussell. Ich würde einfach schnell die Abgänge machen, bevor wir dann zu den Neuzugängen kommen. Also wie wir sie nennen, die echten Abgänge. Adam Asnou, der ist nach Everton nach seiner Leihe gegangen. Dann haben wir Yunju Lee, der nach Portugal geht, war zuvor an Hannover 96 verliehen. Dann haben wir Matteo Perez-Winlöf, der zu Dynamo Zagreb geht, war zuvor an Austria Wien verliehen. Dann haben wir Gabriel Vidovic, der auch zu Dynamo Zagreb geht. Mathys Tel wird jetzt nach seiner Leihe von Tottenham fest verpflichtet. Sané geht zu Galatasaray. Franz Retzig nach seiner Leihe bei Heidenheim geht er zu RB Salzburg. Erik Dyer wechselt nach Monaco. Und Thomas Müller, dessen Vertrag geendet hat, geht in die MLS. Und nur zwei wurden verliehen, die vorher nicht verliehen waren. Einmal João Palhinha, jetzt relativ frisch, der geht zu Tottenham. Daniel Perez geht zum HSV. Und schon vorher Verliehene werden wieder verliehen. Brian Zaragoza zu Celta Vigo. Lavo Svoranek geht zu Zürich. Maurice Krattenmacher zu Hertha BSC. Und Ajon Ibrahimovic geht zum ersten FC Heidenheim. Und dann kommen wir auch schon zu den Neuzugängen, der wohl am heißesten diskutiert wurde, Luis Diaz. Also die Meinungen gehen ja auseinander, würde ich sagen, zu seinem Preis, zum Sportlichen eher weniger. Magst du uns bei Luis Diaz mal abholen?
Ja, meine Meinung dazu ist, also ich bin auch kritisch eingestellt, auch wegen seinem Preis. Also was waren es jetzt irgendwie, 75
Millionen mit Boni? Genau. Ja.
Für einen 28-Jährigen schwierig. Ich bin halt auch ein riesen Voltemade-Fan und hätte mir halt da einen Transfer auch echt gewünscht. Oder wer weiß, ob das noch kommt. Ich blicke da auch gar nicht mehr durch. Aber für den hätte ich das Geld in die Hand genommen. Klar, er hat jetzt eine gute Saison gehabt, aber er ist ein junger Spieler und ich habe den schon lange verfolgt, jetzt auch bei der U21 wieder. Mhm. Und der ist so ein guter Kicker, der Voltemade. Ich hätte eher für so einen Spieler das Geld ausgegeben, auch wieder eher in die Jugend investiert oder ein jüngerer Spieler. Ich finde, der Kader wird immer älter. Wir haben jetzt eben schon vor ein paar Jahren viel Geld ausgegeben für Kane, der jetzt auch schon 32 ist. Klar, es war ein Top-Transfer, aber ich finde 75 Millionen von 28-Jährigen finde ich schwierig.
Die Meinungen gehen ja wirklich sehr weit auseinander. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei 75 Millionen für einen 28-Jährigen auf jeden Fall stutzig wird. Die Bayern-Bosse sind ja auf jeden Fall froh, ihn zu haben. Sie sagen, er passt sehr gut ins System, hat 13 Tore, 5 Vorlagen bei Liverpool gemacht, hatte diese Saison auch die beste von seinen 3 Liverpool-Saisons. Kommt als Soforthilfe, ist schnell, dribbelstark, weiß, wo das Tor steht. Glaubst du, sportlich aber werdet ihr enttäuscht werden? Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn dann er sportlich einfach genauso einschlägt, wie man sich das erhofft, dass der Preis dann irgendwie auch egal ist, oder?
Ja, ich denke auch schon, dass er performen wird. Also alles andere wäre enttäuschend. Ich glaube, er wird einschlagen. Also ich bin auch Fan von ihm als Stieler auch. Und es passt auch. Und wie gesagt, die Position war wirklich unsere Schwachstelle auch mit Sané, fand ich auch immer. Und das wird schon... Ich denke mal, er wird da schon einschlagen und dann, wie du schon gesagt hast, irgendwann denkt man nicht mehr an den Preis. Aber es ist schon für einen, auch als Bayern-Fan, ich meine, wir geben jetzt ja wirklich jetzt nicht die Unsummen immer aus, wie jetzt andere Top-Clubs. Deswegen sagt man als Bayern-Fan schon, okay, 75 Millionen. Aber mittlerweile ist es halt eigentlich normal. Du musst das Geld in die Hand nehmen. Ich meine, wir haben auch viele andere Spieler probiert zu bekommen. Ich wäre auch ein großer Fan von Williams oder Barcola oder so gewesen. Aber... ja, es ist einfach nicht mehr so leicht, die Spieler zu bekommen, vor allem mit unseren hier Gehaltsvorstellungen, die wir auch immer mehr runterschrauben. Deswegen, es blieb auch wahrscheinlich nichts anderes über. Es ist halt jetzt irgendwie so die C- oder D-Lösung, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube schon, dass es immer noch ein Weltklasse-Spieler ist.
Das auf jeden Fall. Wen ihr auf jeden Fall auch noch bekommen habt, ist Jonathan Tah von Bayer Leverkusen, Tom Bischoff von Hoffenheim und Leire Körer gibt es 2, einmal Paul Wanner und Gibson Adu. Und gibt es bei euch noch große Gerüchte? Also ich meine, bei Zugängen auf jeden Fall Number One ist Voltemade oder wie Hoeneß ihn auch gerne nennt, Moltewade. was glaubst du?
Boah, schwierig.
Denkst du, er kommt noch?
Ich würde es mir wünschen. Ich weiß, ich habe gestern wieder so ein Interview vom FC Bayern hier öffentlichen Training gesehen von Sport 1 oder so, wo sie dann nochmal die Fans gefragt haben. Ich dachte gar nicht mehr, dass es so heiß ist. Anscheinend ist es doch noch mal heißer und die Fans gehen davon aus, dass Stuttgart irgendwann einknickt. Ich weiß nicht. Ja. Natürlich ab irgendeiner Summe werden die einknicken, aber ich glaube, die Bayern werden nicht so viel bieten. Es würde mich stark wundern. Dementsprechend sehe ich ihn nochmal eine Saison bei Stuttgart und dann nächste Saison eventuell woanders. Ich glaube nicht, dass der Transfer zustande kommt, aber ich würde es mir natürlich wünschen. Also ich würde es feiern.
Ja, safe. Ich war auf jeden Fall auch eher negativ eingestellt. Anton ist der Meinung, dass der Wechsel noch über die Bühne geht. Dass Voltemade zu Bayern kommt. Boah, ich bin gespannt. Ich habe mir auf jeden Fall schon gekauft. Ich würde es mir wünschen, weil für mich wäre es Win-Win-Situation. Mhm. Wenn er zu Bayern geht. Hast du sonst noch irgendwelche Gerüchte auf dem Schirm?
Ach ja, man redet ja immer, oder man hat ja schon jetzt über einen neuen Zehner geredet, ob Simmons oder ein Nkunku waren ja auch im Raum gestanden, aber da ist jetzt auch seit Wochen eigentlich nichts mehr passiert. Ein Simmons könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Frage ist halt, wie machst du es dann, wenn wieder Musiala zurückkommt? Da musst du ja eventuell auch dein System umstellen wieder, so wie man es für Wirtz geplant hätte mit zwei Zehnern. Aber was machst du dann mit den Außenspielern? Ich weiß nicht, ob, also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Bayern dann nochmal so einen Top-Transfer tätigt, jetzt nach dem Diaz-Transfer. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass eben Wanner mehr Einsatzzeit bekommt, als man denkt. Aber ja, schwierig.
Glaubst du auch, Tom Bischoff könnte auch die Zehnerposition oder eher als Sechser eingeplant?
Ja, ich glaube eigentlich eher, dass er weiter hinten eingeplant ist. Könnte natürlich auch passieren, kommt auch, glaube ich, immer auf den Gegner dann drauf an. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Du kannst, bei uns kann man echt viel umstellen oder halt irgendeinen von den Außenspielern auch auf die Zehn stellen. Da ist vieles möglich. Also das wird wahrscheinlich so jetzt die heißeste Position sein, wo man auch noch gut gamblen kann. Ich meine, viele gamblen jetzt auch noch auf Gnabry, Coman und so weiter und so fort. Die sind ja auch gerade noch recht preiswert. Und auch völlig zu Recht, die könnten auf jeden Fall ihre Chance bekommen und sie sind ja auch gute Kicker, wenn sie in Form sind oder nicht verletzt sind. Ja, aber Bischof könnte die Rolle natürlich auch ausführen, aber ich kann es mir eigentlich eher nicht vorstellen.
Ja, willst du uns mal deine Startelf geben?
Meine Startelf, die ist wahrscheinlich recht langweilig. Nee, gut, da hinten ist wahrscheinlich klar natürlich Neuer im Tor. Solange er noch spielen kann und will. Rechtsverteidiger Leimer, denke ich mal, sind wir uns auch einig. Der hat sich echt, da war ich auch echt überrascht von dem. Also als wir Leimer gekauft haben, dachte ich wieder, das ist wieder so ein Transfer. Defensiver Mittelfeldspieler, kommt nicht an Goretzka, Kimmich vorbei. Und man macht ihm eigentlich wieder sozusagen die Karriere kaputt. Warum spielt er nicht woanders? Aber als Rechtsverteidiger hat er sich ja super reingefaltet, auch letztes Jahr in der Champions League. Ich fand ihn echt überragend.
War stark.
Ja, dann Innenverteidigung, natürlich Tah und ziemlich sicher Upamecano daneben. Ich denke mal, das ist auch unstrittig, weil Kim hat jetzt ja wirklich keine große Rolle gespielt, hat auch leider nicht überzeugt. Der wäre auch noch so ein Abgangskandidaten, aber was man so raushört, kriegen die Bayern den ja gar nicht los. Das ist wahrscheinlich total schwierig, den überhaupt irgendwie an einen Mann zu bekommen nach der Saison. Ja, und links ist halt die Frage, ob Guerrero oder Stanisic. Ich bin ein großer Stanisic-Fan. Ich muss aber sagen, bei der Club-WM hat er mir gar nicht gefallen. Da fand ich, hat er sich leider nicht beweisen können. Guerrero hat allerdings jetzt auch in den Testspielen, also Guerrero hat er auch nicht wirklich überzeugen können, dementsprechend. Ich sehe es halt wahrscheinlich so gegnerbasiert, hochstehende Gegner eher Stanisic und gegen tiefstehende Gegner dann eher jemand, der mehr nach vorne macht und mehr Akzente nach vorne setzt mit Guerrero. Also die werden, denke ich mal, auch ihre Einsatzzeit teilen, allein wegen der Rotation in den englischen Wochen. Ja. Aber ich habe jetzt mal in der Stammelf habe ich jetzt mal Stanisic drin. Und sonst, ja, dann Kimmich natürlich gesetzt. Ja, und dann kommt schon die erste Position daneben. Ich denke, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Goretzka als Nummer 1 in die Saison jetzt wieder geht. Ich dachte mir, wenn, dann macht Pavlovic ihm da ein bisschen Konkurrenz. Was heißt ein bisschen, aber das habe ich schon 50-50 gesehen, aber ich meine, jetzt ist er wieder verletzt und der Arme, der hat die ganze Zeit irgendwelche Verletzungen und jetzt verpasst er wieder 3 bis 4 Wochen sogar, gell?
Ja, es ist wirklich so unglücklich bei ihm. Also glaubst du nicht, dass er zum Saisonstart wieder fit
Doch,
wird?
Doch, fit sollte er sein. Also es hieß 3 bis 4 Wochen, aber es wird wahrscheinlich schon ein bisschen schneller gehen. Fit wird er sein, aber dadurch, dass er jetzt die Testspiele verpasst, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er am ersten Spieltag in der Startelf steht. Ich glaube, da geht schon Goretzka rein. Aber Pavlovic wird ihm ab Spieltag 2 wird er ihm Konkurrenz machen. Ich sehe halt eher Bischof eher hinten dran. Da wäre ich vorsichtig, weil er ist halt noch sehr jung und ist halt schon eher für die Zukunft geholt worden. Dementsprechend, also klar, wir sind super verletzungsanfällig, vor allem im Mittelfeld auch. Bischof kann jederzeit reinrücken, wenn Pavlovic sich beispielsweise wieder verletzt oder keine Ahnung, was wieder passiert. Aber ich sehe erstmal Goretzka starten an Spieltag 1 und danach wird es eher so ein Ding zwischen Goretzka und Pavlovic sein, vermute ich. Genau, dann denke ich mal, ist Olise auf der einen Seite gesetzt. Diaz jetzt auch auf der anderen Seite. Ich denke nicht, dass man jetzt einen 75-Millionen-Mann geholt hat, um ihn dann irgendwie für Coman auf die Bank zu setzen. Ja, und dann habe ich gesehen, ihr habt ja bei den Kickbase in der Kickbase-App bei den Aufstellungen habt ihr ja Gnabry eventuell starten. Ist wahrscheinlich auch das Logischste. Keine Ahnung, man könnte auch mit hinter Kane, mit Diaz, Coman und Olise spielen. Oder halt eben, was ich mir wünschen würde. Wobei, Frage ist, Spieltag 1 gegen Leipzig, ist das ein Wanner-Spiel? Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind eher diese... Keine Ahnung, wenn man jetzt unter der Woche Champions League gespielt hat und dann geht es am Samstag um 15.30 Uhr gegen Heidenheim, dann könnte ich mir mal vorstellen, dass ein Wanner, wobei es ist jetzt gegen seinen Ex-Club, aber sowas wie Heidenheim, könnte ich mir den auf der 10 vorstellen. Ja, genau, gerade dann. Aber sonst könnte ich mir das mit Gnabry, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da startet, ja. Und vorne natürlich Harry Kane. Ich denke mal, das ist ja klar.
Ja, in der Innenverteidigung siehst du Tau und Upa gesetzt, du siehst keine Rotation?
Doch schon. Ja, jetzt nicht an Spieltag 1, aber Stanisic kann ja auch schon die IV spielen. Also es könnte natürlich gut sein, dass mal ein Stanisic für einen von den beiden reinkommt, reinrotiert und auf der Linksverteidiger dann Guerrero spielt. Das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Das haben wir jetzt auch schon bei der Club-WM auch mal gesehen, glaube ich. Hat Stanisic auch mal IV gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben es auf jeden Fall schon gesehen, dass er IV spielt. Genau. Da kann auf jeden Fall doch was passieren, ja.
Aber Kim siehst du gar nicht mehr.
Boah, was ich jetzt mitbekommen habe. Gut, jetzt ist er gegen Lyon, ist jetzt, glaube ich, wieder gestartet, 45 Minuten, konnte aber wieder nicht wirklich überzeugen. Also klar, Kim wird, wenn Bayern Kim hat und der sitzt auf der Bank für diese Saison, dann wird er ab und zu natürlich auch mal reinrücken. Aber es ist jetzt für mich kein wirklich interessanter Spieler für Kickbase.
Wie findest du so der Preisverhältnis? Ein Tar 43 Millionen, Upa 26 Millionen?
Ja, ganz klar. Also Tar ist schon cool und ist auch, glaube ich, könnte auch wieder, also ich meine, bei Leverkusen war ja nach Ecken auch total torgefährlich. Ich kann mich noch an die vorletzte Saison erinnern, wo immer Grimaldo-Ecke oder Hofmann-Ecke auf Tar ging. Und ich glaube, der macht schon Spaß, aber 43 Millionen ist einfach zu viel, vor allem am Anfang für einen Verteidiger. Upamecano ist auf jeden Fall eher ein Schnapper. Deswegen, also ganz klar.
Da würdest du mit Upa gehen?
Ja, allein wegen dem Preis, weil ich würde auch am Anfang der Saison, ich bin halt eher ein Fan, ins Mittelfeld, in die Offensive, das Geld zu investieren und eher eine günstigere Verteidigung zu bauen. Klar, Upamecano ist jetzt auch nicht günstig, aber deswegen auf jeden Fall eher mit Upamecano gehen. Wird zwar wahrscheinlich ziemlich sicher schlechter punkten, aber für seinen Preis sollten das echt sehr gute Punkte werden.
Und bei Stanisic Guerrero? Das finde ich so ein bisschen schwierig, weil du hast es gerade gesagt, wahrscheinlich, also keiner kann sich so krass abheben irgendwie von dem anderen und deswegen kann man sich da sicher sein, dass sie je nach Gegner rotieren werden und da finde ich es persönlich auch ein bisschen schwierig. Kaufst du dir jetzt einen Stanisic, holst du dir einen Guerrero? Du würdest eher mit Stanisic gehen, gell?
Ich würde eher mit Stanisic gehen, aber ehrlich gesagt, ja, es ist schwierig, wenn man jetzt mit Limit pro Club spielt, was wir jetzt zum Beispiel machen, zwei Bayern-Spieler oder so, dann würde ich mir auf keinen Fall einen von den beiden holen. Da ist auf jeden Fall zum Beispiel Leimer eine super Personalie, weil der halt wirklich, was kostet er noch, 20, 21 Millionen. Ich hatte ihn ja zum Glück eben Starter-Team, sonst wäre ich mal auf den gegangen und dann halt eher was Offensives probieren zu bekommen, als jetzt da in der Verteidigung ein Spieler, der halt dann am Ende vielleicht nur 50% Spielzeit bekommt. Klar, ein Bayern-Spieler, der 50% Spielzeit bekommt, ist immer noch oftmals besser als viele andere, aber ich finde es sind halt immer Kopfschmerzen vor den Spieltagen, du weißt nicht, okay, spielt er jetzt, spielt er nicht. Ist bis zum gewissen Grad immer ein guter Nervenkitzel, aber ich brauche das jetzt auch nicht jeden Spieltag. Dementsprechend würde ich da, wenn dann, würde ich Stanisic empfehlen, aber der ist auch ein gutes Stück noch teurer, gell? Ich glaube, irgendwer Guerrero war so um die 17, habe ich gesehen.
Ja, Guerrero kostet 17 Millionen, Stanisic 23.
23, ja, trotzdem würde ich eher auf Stanisic gehen, eben weil er auch in der Innenverteidigung noch aushelfen könnte.
Ich bin auch eigentlich Stanisic-Fan, hatte ihn jetzt, aber habe ihn tatsächlich abgegeben, weil es mir 22 Millionen dann doch zu viel ist, falls der mal wieder den einen oder anderen Spieltag 0 Punkte macht.
Ja, eben, genau. 0 Punkte für 22 Millionen sind dann natürlich auch kein guter Deal.
Nee. dann, was ich sehr interessant finde, glaubst du, Diaz und Olise werden sich gegenseitig Punkte klauen? Glaubst du, das wird irgendwie Einfluss auf Olis Punkte haben? Oder glaubst du, die rechte Seite mit Leimer und Ulis bleibt?
Ja, gute Frage.
Bleibt genauso, wie sie ist.
Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt mal kurz überlege, ich glaube
kann's
nicht.
Kannst laut denken.
Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, Ulisse schießt ja dann schon die ein oder anderen Standards auch. Ich weiß nicht, ob ihm Diaz da welche abnimmt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass es ein großer Punkteklau wird, ehrlich gesagt. Aber berechtigte Frage. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube aber nicht.
Ja, ich dachte mir auch, Ulisse wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich trotzdem das meiste über rechts gehen. Weil auch Leimer Ulisse sehr gut in Szene setzt. Und dann habe ich ein paar Mal gelesen, dass auch Coman starten könnte, bis Diaz sich eingewöhnt hat. Wo ich mich aber frage, naja gut, es sind ja jetzt auch noch ein paar Wochen. Glaubst du das, dass Coman erstmal starten könnte? Oder siehst du Diaz nicht auf der Bank?
Nee, ich denke, Diaz ist so ein erfahrener Spieler schon. Ich glaube jetzt nicht, dass er groß Eingewöhnungszeit braucht. Ich denke, der wird von Anfang an starten. Also da sehe ich jetzt eigentlich... Diaz am Anfang auf der Bank sehe ich eigentlich gar nicht.
Ja, gut. Ich nehme mich auch nicht. Und der ist ja auch bei uns für ein paar 40 Millionen, ja, so 42 Millionen in die App gekommen. Jetzt ist er bei 43 Millionen. Wäre natürlich für einen Bankspieler direkt am Anfang auch ein Berecher.
Ja, das wäre natürlich blöd.
Wenn du jetzt ranken müsstest, so Kane, Ulisse, Kimmich, Diaz für Kickbase. Also wie sähe dein Ranking aus? Wen würdest du dir zuerst holen? Oder wen würdest du gehen?
Oh, die Frage, die habe ich, glaube ich, in den letzten Wochen so oft in meinen DMs beantwortet. Gefühlt immer anders. Nee, ich hatte meine Anfangsmeinung und mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil also da war der Diaz-Transfer noch nicht heiß. Da hatte ich gesagt, okay, ich würde am liebsten, wenn ich einen mir aussuchen dürfte, würde ich Ulisse nehmen. Dann Kane und dann Kimmich tatsächlich. Aber ich bin halt auch dieser Bayern-Fan. Ich schaue halt ja auch jedes Bayern-Spiel, teilweise auch im Stadion. Ich habe halt einfach Bock auf Ulisse und die Scorer. Und wenn es nicht Ulisse ist, dann halt Kane, weil letztes Jahr hatte ich Kane und irgendwann war es langweilig. Aber es ist dann schon cool, wenn die Spieler dann auch die Tore schießen. Und dazu kommt mein Kimmich-Trauma, was ich vorhin schon angesprochen habe, von der vorletzten Saison, wo er dann natürlich gar nicht mehr gut gepunktet hat. Andererseits habe ich mich jetzt mal mehr mit Kimmich noch mal mehr befasst, nachdem ich ihn sehr, sehr günstig bekommen habe. Und ich meine, der stand, glaube ich, 92 Minuten im Durchschnitt auf dem Platz, Ulisse nur 72. Mhm. Kane hat letztes Jahr auch 3 Spiele verpasst. Ich glaube, Kickbase-technisch machst du... Boah, wenn ich jetzt das nochmal ranken müsste, würde ich, glaube ich, mit... Oh, schwierig. Immer noch mit Ulisse gehen. Ulisse, Kimmich, Kane und dann Diaz. Aber es ist super schwierig, doch das vorherzusagen, wie die Saison jetzt wird, weil ich halte so viel von Ulisse. Viele sagen natürlich, der spielt wahrscheinlich nicht mehr die Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, aber der wird immer noch total krass punkten, sage ich. Und wenn Kane fit bleibt, dann spielt er eventuell auch die 34 Spiele und nicht nur wie letzte Saison 31, weil da haben ja seine Gesamtpunkte jetzt auch ein bisschen drunter gelitten unter den 3 Spielen, die er da ausgefallen ist. Und ich meine, wenn Ulisse MVP wird mit 72 Minuten pro Spiel, dann dann kann er das auch nächstes Jahr werden, obwohl er nicht mehr ganz an die Leistung rankommt.
Wer ist denn so das Kane-Backup bei euch? Ich dachte eigentlich so, wäre wahrscheinlich Gnabry, aber wenn Gnabry auf der 10 spielt?
Ja, aber Kane-Backup haben wir gar keins richtig, gell? Nick Woltemade?
Nicht
nee.
So richtig.
wenn jetzt Kane ausfällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass doch wirklich Gnabry dann wieder vorne ins Sturm geht. Das war jetzt ja in der letzten Saison auch mal so. Und auf der 10 dann halt spätestens dann irgendwie ein Warner eine Chance bekommt oder ein Coman und man tauscht dann halt durch, wer mal über die Außen geht, wer mal über die Mitte geht. So hat sich das die letzten Jahre dann immer herauskristallisiert, dass wir dann hauptsächlich die Außenspieler dann auf einen von denen in Sturm stellen und dann auch einen auf die 10. Aber so einen richtigen Stürmer-Backup haben wir jetzt ja auch nicht.
Ja, findest du, der Kader ist ausbalanciert genug? Oder hast du ein bisschen Schiss mit der Rotation, mit Champions League und allem? Das ist
schwierig. Also wie gesagt, ein Offensivspieler wird noch ganz gut tun. Ansonsten, glaube ich, ist es in Ordnung. Ich meine, wir sind jetzt nicht schlechter aufgestellt als letztes Jahr. Und letztes Jahr hat es ja auch irgendwie funktioniert. Aber man muss immer davon ausgehen, dass sich halt ein Coman wieder verletzt, leider. Ich würde es ihm so wünschen, dass er mal eine verletzungsfreie Saison hat. Gnabry ist jetzt ja auch nicht immer fit und vor allem auch nicht immer in Form. Ein Offensivspieler da wird noch ganz gut tun. Aber sonst ist die Mannschaft eigentlich in Ordnung und ich sehe sie jetzt nicht großartig schlechter als letztes Jahr. Klar, Musiala ist ein krasser Rückfall. Aber den muss man halt wohl oder übel irgendwie ersetzen.
Ja, das stimmt. Bei Musiala dauert es ja noch. Der ist ja im Comeback so Richtung Dezember wahrscheinlich. Dann haben wir noch Davies, der auch so Richtung September, Oktober zurückkommt, ebenso wie Ito. Und dann sieht es ja auch schon wieder besser aus bei euch.
Stimmt, Ito ist ja auch noch verletzt. Das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ja, ja. Der, keine Ahnung, ich glaube, dritte Mittelfußbruch, gell?
Unfassbar.
Das ist... Ja.
Weil der hätte auch gut einschlagen können, hätte ich mir letzte Saison auch gut vorstellen können. Da war ja am Anfang auch noch recht günstig und dann hat er sich ja direkt da.
Ja, den habe ich, ja, verletzt. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Habe ich auf jeden Fall gut Plus mitgemacht, weil man dachte, jetzt läuft's wieder und dann direkt die zerschmetternden Nachrichten.
Ja, ist echt belastend mit den ganzen Verletzungen da.
Ja, das ist wirklich bitter. Aber dann haben wir, würde ich sagen, eine sehr gute Startelf rausgearbeitet. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren Kickbase-Kategorien. Wer wird MVP? Was glaubst du?
Ja, wer wird MVP? Ja, es ist so schwierig, aber ich sag, es wird wieder Olise.
Ja.
Es kann aber genauso gut auch. Es kann genauso gut auch Kane und Kimmich sein. Das werden wahrscheinlich auch wieder nur ein paar Punkte werden. Aber ich sag am Ende, macht's Olise nochmal.
Ja, letztes Mal auch relativ knapp gewesen. Also Olise mit 6.733 Punkten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Dann haben wir Kimmich aber auch nur knapp dahinter mit 6.500 und dann kommt Kane mit 5.700. Aber wie gesagt, Kane auch weniger Spiele gemacht. Dennoch bin ich mir auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass Olise das nicht macht.
Nee, irgendwie, also jetzt wünsche ich es mir weniger. Ich habe es mir die ganze Zeit gewünscht, weil ich gesagt habe, ich gehe all in auch in meiner Liga auf Olise. Jetzt werde ich ihn nicht bekommen. Ja. Jetzt wünsche ich mir natürlich eher, dass Kimmich noch besser performt. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen, dass Olise wieder macht.
Ja, bei uns läuft Kimmich jetzt auch heute ab in der Office League. Ich kann leider nicht über den Preis diskutieren, weil ich mir vorstellen kann, dass einige Kollegen den Podcast hier hören. Aber ich werde mich auf jeden Fall nicht lumpen lassen.
Ja, okay. Musst du mal danach Bescheid geben, für wie viel er weggegangen ist.
Ja, ich hab schon Angst.
Ist auch immer so ein Nervenkitzel. Auch bei Kimmich, bei meinem Transfer, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den so günstig kriege. Ich wollte ihn gar nicht haben. Ich habe nur gesagt, ich muss natürlich mitbieten. Aber ich hätte auf Olise noch mal viel mehr drauflegen können. Und dann dachte ich mir aber, und dann habe ich ihn bekommen, weil die anderen auch so, wir konnten nur 33% ins Minus gehen und hier und da hätte ich die halbe Mannschaft verkaufen müssen und die einen haben halt besser gewirtschaftet als die anderen und da war ich aber auch total überrascht. Aber bei euch ist es ja eh alles viel teurer weggegangen. Ich meine, wir sind auch nur 8 Leute in der Liga, wenn ihr zu 11 seid, aber da habe ich den, glaube ich, schon recht günstig geschossen. Aber ich bin mal gespannt, wie teuer dann in Olise weggeht. Bei euch.
Ja, Olise waren ja 85.
Also Olise war schon, Kimmich war es, gell? Kimmich, ja, klar. Okay.
Genau. Ja.
Olise war schon 85, okay.
Es ist viel zu viel. Ich bin, ich bin gespannt.
Ja, 85, ich weiß gar nicht, wie man das finanziell stemmen will.
Naja. Ja, dadurch, dass 200 Mio-Modus ist, kann man ja ein bisschen günstiger gehen, auf jeden Fall aus den anderen Positionen, aber es ist trotzdem.
Stimmt,
rough.
Ihr habt ja 200 Mio-Modus, ja, okay. Ja, dann macht's.
Ja. Ja.
Da macht schon mal mehr Sinn, ja.
Ich bin gespannt. Und Dauerbrenner.
Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, oder? Ist Kimmich?
Ja.
Also, wenn der es nicht wird, dann wird mich alles wundern.
Wenn man ihn bei MVP auch nennen könnte, könnte man natürlich auch in der Innenverteidigung einen Dauerbrenner nennen. Aber Kimmich ist schon so, wenn man sich auch die ganzen Kickbase-Seasons anguckt, außer eben deine. Aber ansonsten ist, glaube ich, Kimmich safe Nummer.
Ja, safe. Ansonsten, ja, hast du recht. Ansonsten kannst du vielleicht noch einen Tar nennen. Wobei der vielleicht, wie gesagt, auch mal rausrotieren könnte, wenn man dann eben Stanisic stellt oder auch mal Kim ein bisschen Spielzeit geben möchte, je nachdem, wie es halt jetzt dann aussieht. Aber Kimmich ist der klare Dauerbrenner ansonsten.
Und die Player to Watch. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wen du da nennst.
Mhm. Ja, mein Player to Watch ist mutig, aber es ist Paul Wanner, also ich habe noch mehrere. Natürlich Diaz musst du ist ein Player to watch, weil man natürlich auch noch gar nicht weiß, wie krass Kickbase relevant der ist. Da habe ich auch, da kommt noch ein Trauma dazu, das war vor 3 Jahren schon, mein Mané-Transfer. Da habe ich mich als Bayern-Fan so auf Mané gefreut, kam dann in die Bundesliga, dann habe ich den so overpaid. Und am Ende stand er nur im Abseits und hat sich dann noch verletzt. Und ich habe ihn bis Ende durchgezogen, habe mit dem so viel Verlust gemacht und nichts hat funktioniert. Und irgendwie könnte ja sein, dass Diaz auch sowas wird. Ich hoffe es natürlich nicht für die Manager und auch als Bayern-Fan nicht. Aber ist natürlich deswegen auch ein Player to watch. Aber mein eigentlicher Player to watch ist tatsächlich Wanner. Weil wenn er wirklich bleibt und die Bayern jetzt auch ein bisschen auf die Fans hören, und die Fans sind ja schon recht laut geworden, haben gesagt, es muss auch wieder ein bisschen mehr in die Jugend investiert werden, dann ist Wanner der perfekte Spieler. Und der wäre jetzt auch der perfekte Zeitpunkt mit der Musiala-Verletzung und mit dem Müller, hier ist ja kein Karriereende, aber Müller ist ja nicht mehr da. Deswegen wäre das jetzt wirklich die optimale Position, der optimale Spieler dafür, schon mit Bundesliga-Erfahrung. Dementsprechend ist das eigentlich mein wirklicher Player to watch.
Ja. Und sonst, ist auch, glaube ich, gut, weil ich kann mir vorstellen, so ein Diaz, du hast gar nicht die Zeit, quasi den zu watchen, weil er direkt in jeder Liga weg ist. Also, bei uns ist Diaz genau immer direkt weggegangen. Und so ein Wanner, da geht nicht jeder drauf. So, ich glaube, da hast du auf jeden Fall noch so ein bisschen Zeit, den auch zu watchen.
Von Wanner, der Marktwert, ich schaue gerade, ja gut, der ist jetzt bei 9 Millionen. Ist natürlich schon ein Gamble, weil ich 9 Millionen sehen jetzt am Anfang natürlich schon recht viel, aber wenn man sie über hat, ich denke mal, so heiß wird der nicht in den Ligen sein, dass der jetzt großartig overpaid wird. Ja, genau. Nee, ansonsten, jedes Jahr ein Player to watch ist eigentlich Coman, weil wenn er sich nicht verletzt, dann ist er eigentlich ein guter Kicker und kann auch wirklich Spaß machen, aber muss man halt auch beobachten, jetzt vor allem vor dem Saisonbeginn noch, ob der überhaupt eine Chance hat zu starten.
Sonst wirklich auch immer guter Punkte-Output.
Ja, klar. Nee, ich war auch überrascht. Ich hatte Coman noch gar nicht so auf dem Zettel, dann habe ich mich mal mit ihm beschäftigt, aber er macht wirklich immer einen guten Punkte-Average. Obwohl er wirklich nicht viel Spielzeit hat. Wenn der mal wirklich eine Saison durchhält, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr interessanter Kickbase-Spieler, aber man
muss halt, ich habe auch gemeint, gerne in den Challenges aufgestellt. Wenn relativ klar war durch die Rotation, dass er dann startet, und da hat er manchmal, keine Ahnung, 300 Punkte rausgehauen, es war dann schon enorm gute und günstige Punkte.
Ja, eben auch günstig, genau. Nee, bin ich auch immer so in die Richtung gegangen, auch mit Coman, weil der war natürlich dann der Marktwert ist natürlich super gedroppt, und habe ich den auch immer gern aufgestellt, ja.
Ja, ich habe bei Player to Watch vielleicht noch Alphonso Davies, den man vielleicht in der zweiten Länderspielpause oder sowas relativ günstig noch einpacken könnte. Und ansonsten finde ich natürlich auch Paul Wanner sehr interessant. Weil 9 Millionen ist zwar ein Gamble, aber wenn er dann Spielzeit bekommt, 9 Millionen für einen Bayer-Spieler, ist nichts.
Ja, klar, vor allem für einen offensiven Bayern-Spieler, der auch wirklich jetzt nicht einfach irgendeiner, sondern Wanner ist ja schon auch echt ein großes Talent. Aber der Call mit Davies ist auch sehr gut. Ich sehe es gerade, der ist ja auch noch bei unter 10 Millionen. Den sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben, ja.
Und jetzt, wer ist deine Punktefalle? Gibt es die beim FC Bayern München?
Ja, das ist die Frage. Ich saß auch schon vorletzte Woche mit Anton da sind wir die Punktefallen auch durchgegangen. Haben wir auch gesagt, bei Bayern gibt es doch eigentlich keine richtige Punktefalle, aber jetzt auf den Marktwert auch bezogen, mit dem er ins Spiel reingegangen ist, habe ich jetzt einfach mal Bischof genommen, weil ich habe den jetzt ja wirklich schon ziemlich schlecht geredet hier in dem Podcast. Nee, aber seine Einsatzchancen sind halt schwierig, oder seine Ausgangslage ist schwierig, vor allem jetzt in der ersten Saison. Und er ist ja schon recht teuer gewesen. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Ich glaube, das ist die ganze Zeit gesunken. Ja, 21 Millionen. Natürlich, wenn er reinrutscht, hat ja auch letztes Jahr bei Hoffenheim gezeigt, wie Kickbase-relevant er auch ist, weil er ist wirklich ein sehr, sehr cooler Spieler für Kickbase. Aber aktuell könnte es wahrscheinlich eher die Punktefalle sein, weil da ist auch immer das Problem, so klar, spielt er, dann macht er gute Punkte, spielt er nicht, dann hast du für 20 Millionen 0 Punkte. Und das ist natürlich dann auch nicht so gut.
Ja, 21 Millionen schon echt heavy. Vor allem, die Position ist ja eigentlich doppelt und dreifach besetzt, wenn Pavlovic dann wieder fit ist. Also Da kann ich mich nur anschließen. Da würde ich, glaube ich, auch lieber die Finger von lassen. Und Goretzka ärgere ich mich ein bisschen. Den habe ich am Anfang zugelost bekommen, aber dann relativ schnell verkauft.
Oh,
hätte ich ihn mal behalten.
Ja, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass er so... Ja gut, da war das mit Pavlovic auch noch nicht. Ja, ja. Gut, 22 Millionen kostet er auch. Hätte ich wahrscheinlich ähnlich gemacht. Ja, kann man nicht wissen, gell?
Kann man nicht wissen, steckst du nicht drin. gut, dann kommen wir jetzt zur Kaderübersicht. Take or toss mache ich mit dir. Also ich nenne dir die Spieler und du sagst Take, wenn du ihn kaufen würdest, oder Toss, wenn du ihn nicht kaufen würdest. Wenn du Marktwerte brauchst, kannst du einfach fragen. Wir beginnen mit der Nummer 1 im Tor, Manuel Neuer.
Da brauche ich gleich mal kurz den Marktwert.
15 Millionen.
15 Millionen. Nehmen wir Rücksicht auf Begrenzung pro Mannschaft, also Spieler, ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal hieß, aber
ach so.
Maximal 2 Spieler.
Nee.
Ja, wobei, selbst wenn, ist eher Toss, also Neuer, bin auch früher mal ganz, vor 4 Saisons oder so hatte ich mal Neuer für 20 Millionen im Tor und habe mich gewundert, warum das nicht so läuft, aber Neuer sollte man eigentlich eher die Finger von lassen. Klar, jetzt ist er um einiges günstiger, aber eher nicht.
Ja, Urbig.
Oh ja, auch nicht.
Bowie.
Toss.
Davies.
Oh, den hatte ich jetzt auch noch gar nicht so auf dem Zettel, aber da hast du einen guten Call gebracht. Wenn man noch 10 Millionen über hat, dann könnte man den mal, oder zumindest in ein paar Monaten mal einpacken, aber jetzt aktuell nicht. Natürlich nicht, weil er ist ja verletzt.
Guerrero.
Auch eher Finger weg.
Mhm. Ito?
Finger weg. Zu verletzungsanfällig.
Leimer.
Auf jeden Fall kaufen.
Ja, Minjay.
Toss.
Stanisic.
Boah, schwierig. Ja, eher sogar Take dann.
Mhm. Tar.
Nur aufgrund seines Preises Toss.
Ja. Upamecano.
Klarer Take.
Bischof.
Naja, haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Sehe ich nicht, deswegen Finger weg.
Coman.
Schwer. Aber auch eher Finger weg.
Gnabry.
Ja, den würde ich taken. Also für den Marktwert, das Gamble kann man eingehen. Also würde ich machen.
Goretzka?
Ja, sicher. Also das hat sich jetzt herauskristallisiert, dass er da die Nase vorne hat und dafür ist er auf jeden Fall super preiswert noch.
Ja, Karl.
Wie ist denn da der Marktwert?
4,6 Millionen.
Okay, nee, dann Finger weg. Also der wird nicht viel Spielzeit bekommen, leider. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wird relativ bald wieder Richtung 500k droppen.
Kimmich.
Ja, natürlich taken.
Musiala.
Da habe ich auch viele Fragen zu bekommen. Du hast vorhin was von Dezember gesagt, da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ist der so schnell schon wieder da jetzt?
Ja, also ich habe jetzt die neueste Info war irgendwie Dezember, die ich irgendwo gelesen habe, aber weiß es nicht. Ne? Kann auch sein, dass es dann erst im neuen Jahr soweit ist.
Ja, und ich glaube, dass du mit ihm auch kein Risiko eingehst, erst recht vor der WM. Ich glaube, dass die beiden den auch dann erst langsam ranführen. Dementsprechend, ich habe auch so die Fragen beantwortet jetzt immer, habe immer gesagt, lieber Finger weg von Musiala. Das könnte echt noch dauern.
Ja. Ulis.
Ja, ganz klarer Take.
Yes. Pavlovic.
Schwierig. Der war preislich auch schon recht teuer, oder?
Ja, 27 Millionen.
27 Millionen.
Puh. Tendenz sinkend natürlich.
Ja, dann 27, dann eher Toss. Außer es ist nichts mehr auf dem Markt. dann, also er wäre jetzt so der erste Bayern-Spieler, der nicht sicher startet, den ich dann empfehlen würde, den ich dann kaufen würde, obwohl, okay, Wanner noch davor, aber weil er natürlich gute Chancen hat, sich auch ranzuspielen und an Goretzka vorbeizuspielen, aber für den Preis jetzt werde ich erstmal nicht einpacken, wenn er jetzt auch sinkt, dann lieber abwarten noch.
Wenn er dann wieder fit ist, siehst du ihn sicher starten oder glaubst du, muss er dann erstmal mit Goretzka wieder konkurrieren?
Ich glaube, er hat die Nase leicht vorne eigentlich vor Goretzka. Ich glaube, Kompany ist schon ein Fan von ihm, aber wenn Goretzka jetzt solide spielt, dann wird Kompany, denke ich mal, ihn nicht direkt rausnehmen. Ich kann es mir aber auch wieder vorstellen, wenn es jetzt in irgendwelche harten Champions-League-Spiele geht, so wie letzte Saison auch, irgendwelche Schlachten gegen irgendwelche Mannschaften, die sich dann nur hinten reinstellen oder auch viel physisch stark sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Goretzka dann unter der Woche spielt und Pavlovic dann am Wochenende wieder den Einsatz bekommt. Ich glaube, auf Kickbase-Sicht, wenn er fit ist, ist er dann relevanter als ein Goretzka. Aber Goretzka hat jetzt den klaren Vorteil, dass er die ganze Vorbereitung mitspielt und jetzt auch immer gespielt hat und auch solide war. Und wenn er solide ist, muss sich Pavlovic schon erstmal rankämpfen. Aber ich glaube trotzdem, dass er da gute Chancen hat, sich früher oder später wieder an Goretzka, zumindest in der Bundesliga, dann vorbeizuspielen.
Ja, okay, aber dann kann man ja erstmal abwarten, wie dass er noch ein bisschen sinkt und dann nochmal.
Ja, so würde ich es fast machen. Ja.
Gut, weiter geht's. Paul Wanner.
Ja, ist mit 10 Millionen natürlich auch riskant jetzt am Anfang. Aber
ja, 9 sind es noch.
9, okay, ja. Ja, dann aber würde ich trotzdem Take sagen, weil ich habe Hoffnung, dass die Bayern ihm ein bisschen mehr Spielzeit geben.
Mhm. Diaz.
Ja, schon auch Take. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich habe meine Bedenken, auch aufgrund der Vergangenheit mit Mané und so. Die Neuzugänge sind natürlich immer ein gewisses Gamble, aber ich meine, für 43 ist er jetzt drin, oder? Ist er, glaube ich, ein guter, ist auch, glaube ich, ein ganz guter Preis und deswegen Take.
Ja. Und der letzte, Harry Edward Kane.
Harry Edward Kane, ja. Klarer Take natürlich. Auch wenn er letzte Saison, ich war ja auch Kane-Besitzer. Ich habe zum Glück auch sogar meine Liga gewonnen.
Wie ging's dir?
Ja, ich habe meine Liga gewonnen, ja. Aber das habe ich auch so Spielern wie Amiri zu verdanken. Ich hatte ganz früh auf Amiri gegambelt, was aufgegangen ist. Klar, Kane hat natürlich ein bisschen enttäuscht, wenn man überlegt. Man hat sich natürlich schon mehr Punkte erwartet. Aber Kane ist immer ein Take und er wird auch diese Saison, denke ich mal, wieder an seine erste Saison bei Bayern anknüpfen.
Ich war sehr froh, dass ich ihn nicht hatte. Also gerade diese Spieltage, so 22 bis 26, wo, keine Ahnung, insgesamt vielleicht 200 Punkte rauskamen. Boah, einmal Minuspunkte da.
Oh ja, das
muss ich sagen, für 60 Millionen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Deswegen habe ich auch gesagt, Kane-Besitzer sind eigentlich enttäuscht. Ich bin nicht so enttäuscht, weil bei mir lief es halt wirklich super letzte Saison, weil ich halt mir echt also sehr viel Glück hatte auch mit meinem Team und auch ein gutes Starterteam schon hatte. Da haben die anderen dann zum Glück in der Zeit gepunktet. Aber jetzt, wo du es wieder sagst, ich hatte es auch schon wieder verdrängt, aber es war schon teilweise echt eine Phase dabei. Für den Preis, wenn man überlegt, was man für den gezahlt hat, war das natürlich eigentlich schon zu wenig.
Da ist man bei Ulis irgendwie auf der sichereren Seite.
Ja. Ja. Finde ich auch.
Karl finde ich auch krass. Das hat mich jetzt ehrlicherweise auch überrascht, dass er schon bei 4,6 Millionen ist.
Weil das hätte ich jetzt auch nicht
auf dem Schirm gehabt. Klar, er ist perspektivisch als Backup wahrscheinlich für Ulis eingeplant, aber erstmal ohne Relevanz, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sein Marktwert jetzt aktuell recht hoch ist, weil er auch ein bisschen als Trading-Spieler benutzt wird, weil natürlich ein kleiner Hype um ihn auch ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr er steigt. Ich schau mal rein, aber er wird wahrscheinlich schon gut steigen. Ich glaube, er sinkt gerade. Er sinkt sogar? Okay, dann ist wahrscheinlich... Ja, okay, er sinkt sogar schon seit ein paar Tagen. Ja gut, dann geht er jetzt wieder zurück auf Anfang. Das ist zu viel. Also wenn der jetzt bei 1-2 Millionen gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, okay, wenn ihr keine Begrenzung an Bayern-Spielern habt, dann setzt euch den auf die Bank. Aber er ist auch, also ich würde es wundern, wenn er jetzt großartig Spielzeit bekommt, halt mal die letzten Minuten. Aber Dafür, also da hätte ich lieber andere Spieler in meinem Kickbase-Team.
Es sei denn, er sinkt nochmal wirklich krass. Dann für die letzten Minuten macht er dir Pluspunkte und keine Minuspunkte.
Ja, klar, das schon. Also so als Lückenfüller auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, doch. Als Lückenfüller finde ich immer ganz wichtig, dass du Leute hast, die dir Pluspunkte machen und keine Minuspunkte.
Ja, das ist natürlich von Vorteil, ja. Nee, das ist dann, dafür ist er wirklich vielleicht kein schlechter Call dann, aber muss man noch ein bisschen warten, bis er jetzt erstmal gesunken ist, weil sonst macht man ordentlich miese mit ihm, vermutlich.
Ja, ja. Leonard Karl, bitte sinken. Gut. Jetzt kommen wir zu meiner neuen Lieblingsrubrik, und zwar die Assoziation. Wir haben uns jetzt in den letzten Podcast-Folgen immer drei Assoziationen rausgesucht, die wir mit dem Verein haben. Und da freue ich mich immer sehr, wenn wir einen Experten da haben, weil du hast natürlich nochmal ganz andere Assoziationen mit dem FC Bayern als beispielsweise jetzt ich. Und deswegen würde ich dir mal den Vortritt lassen. Was hast du denn für Assoziationen? An was denkst du, wenn du FC Bayern hörst?
Wenn ich an den FC Bayern denke, wenn ich FC Bayern höre, dann denke ich an Thomas Müller. Ganz klar.
Ja.
Das ist eigentlich meine erste Assoziation. Ist wahrscheinlich aber auch bei, nicht nur jetzt bei Bayern-Fans so, sondern wahrscheinlich auch weltweit so, wenn sie an Bayern denken.
Ja, steht auch bei mir auf Nummer 1.
Okay. Ja, irgendwie ist es auch so. Ja, Müller, ich habe eine besondere Verbindung zu Müller. So, das war mein erstes Fußballtrikot. Der hat hier nicht weit von mir zu Hause gekickt. Also der kommt hier aus der Nähe von mir. Und Müller ist halt absolut mein Lieblingsspieler schon immer. Deswegen ist bei mir ganz klar. Aber wie gesagt, bei ganz vielen auch.
Wie ist es für dich so, als großer Müller-Fan, als FC Bayern-Fan, dass er jetzt weg ist?
Schwierig. Ist natürlich schon hart. Ist natürlich wirklich hart. Aber ja, vor allem wie es abgelaufen ist. Also er wäre ja noch gerne geblieben. Und diese Saison auch jetzt allein wegen der Musiala-Verletzung hat es sich jetzt einfach nochmal gezeigt, es wäre so gut gewesen, ihn einfach nochmal zu verlängern. Und ich finde es halt schwierig, wie man mit ihm umgegangen ist jetzt auch. Also zumindest, wie es jetzt nach außen hin rüberkam, mit diesem ganzen Hin und Her. Und eigentlich hat man ihn jetzt so ein bisschen rausgegrault. Und das ist halt einfach nicht fair. Weil damals bei Robben und Ribéry, da hat man ja auch noch, ich glaube bei beiden sogar noch ein Jahr noch oben drauf gelegt und man hat es nicht bereut. Man hat dann auch noch große Titel gewonnen mit denen und die haben auch viel Gehalt verlangt und klar, man will Gehalt einsparen und hier und da, aber Müller ist halt einfach die Vereinslegende. Und finde ich wirklich ganz schwierig und ich habe mit vielen Bayern-Fans drüber geredet. Das war nicht so eine feine Aktion, wie das alles abgelaufen ist.
Ja. Also es ist auf jeden Fall schade. Ich glaube, da war auf jeden Fall jeder sehr traurig, dass Thomas Müller jetzt den FC Bayern München verlässt. Das war
auch für die ganze Bundesliga. Große
Legende.
Ja, komplett. Für die ganze Bundesliga finde ich, das ist ein krasser Verlust, ja.
Extrem, ja. Jetzt wieder bessere Laune. Was ist deine zweite Assoziation?
Meine zweite Assoziation? Wenn ich ehrlich bin, ist wahrscheinlich jetzt ein crazy Call und den hast du auch niemals aufgeschrieben, aber wenn ich an Bayern sonst denke, denke ich an Stefan Lehmann.
Okay.
Sagt der dir was?
Nein.
Das ist unser Stadionsprecher. Und, und es ist irgendwie so, das gehört irgendwie so dazu, weil ich denke mir immer, wenn ich im Stadion bin, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich seine Stimme höre so und dann die Aufstellungen, vor allem bei Thomas Müller oder so auch, bei den Aufstellungen oder bei den Toren. Und so als Kind, man ist so ins Stadion gegangen und da hat immer so die Stimme von Stefan Lehmann im Kopf. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir einen anderen Stadionsprecher haben. Deswegen, ich habe einfach jetzt Stefan Lehmann, aber allgemein natürlich auch die Allianz Arena, die Atmosphäre dort. Ich weiß, okay, als Fan von einem anderen Club und so, klar, die Allianz Arena wird immer ein bisschen belächelt, aber in so Top-Spielen in der Champions League, das ist schon Gänsehaut. Und dann der Torschrei von
Stefan Lehmann. Sind halt einfach auch enorm viele Leute.
Ja, und das ist als Bayern-Fan sind das natürlich schon Emotionen. Und ich finde, Stefan Lehmann ist so der optimale Stadionsprecher. Und ja, das war jetzt einfach meine Assoziation. Frag mich nicht, warum sonst.
Ist eine geile Assoziation. Macht er das auch schon immer, so gefühlt?
Seitdem ich ins Stadion gehe, macht er das, ja. Ich glaube, davor war er Radiosprecher oder ist immer noch nebenbei Radiosprecher. Aber der macht das schon ewig und der ist einfach auch so
geil,
so sympathisch und man kann sich auch mit dem gut identifizieren sozusagen. Also es ist einfach eine coole Persönlichkeit und wahnsinnige Emotionen auch immer. Und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwann mal einen anderen Stadionsprecher da zu hören, aber es wird wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen.
Ja, ich habe mal gegoogelt gerade, er ist 63 Jahre alt. Mhm. Mal gucken, wie lange er es noch macht. Aber das wird wahrscheinlich auch ein Herzensprojekt sein. Das wird er wahrscheinlich ganz, ganz lange noch machen. Also so lange er kann. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist eine schöne Assoziation. Gefällt mir. Und deine dritte?
Oh, meine dritte. FC Bayern. Die Südkurve. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Gut, das sagt wahrscheinlich fast jeder dann über seinen Verein, die Kurve.
Wie oft bist du so im Stadion?
Schwierig. Also früher, an eine Dauerkarte kam ich nie ran, leider. Ist natürlich unmöglich. Mhm. Wurde früher oft von einem Kumpel mitgenommen. Sonst schaue ich immer am Zweitmarkt. Also ich gehe eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, wenn ich was bekomme. Ich habe auch tatsächlich mal eine Zeit lang dort gearbeitet, im Eventservice, im Stadion dann. Da habe ich die Spiele auch gucken können währenddessen. Also ich war schon oft da. Und jetzt nächste Saison habe ich wieder ein paar Ticketanfragen gestellt, werden wahrscheinlich wieder 99% abgelehnt, aber ich bin da, wenn es geht.
Ja, bei mir, genau, Assoziation auf jeden Fall auch, Thomas Müller, dann Michael Ballack, weil das früher als Kind mein absoluter Lieblingsspieler war, einfach wegen natürlich auch dem DFB-Team, also nicht wegen Bayern München, aber Michael Ballack einfach absoluter Lieblingsspieler und dann natürlich denke ich auch an das DFB-Pokalfinale von 2018, wo Eintracht Frankfurt, weil ich bin ja Frankfurt-Fan, Bayern München geschlagen hat.
Da habe ich auch was zu oft geschrieben, weil dreimal kannst du raten, wer da im Stadion war.
Warst du da?
Nee, ich war da. Mein einziges DFB-Pokalfinale bis jetzt.
Nein.
Doch, ja, deswegen
habe ich das Falsche erwischt.
Ja, ich wusste schon, dass du Frankfurt-Fan bist. Ich habe deswegen nicht so die besten Erinnerungen an Frankfurt, vor allem weil das Spiel ja auch so vogelwild war. Aber natürlich
ist mit Frankfurt immer wieder gespannt. Ja, auch in der Hinrunde jetzt das 3-3, wo Marmoush auch absolut rasiert hat. Das ist jetzt auch im Kopf direkt. Ja, also bei Bayern immer wieder interessant mit Frankfurt.
Bei mir ist das 1-5 jetzt gerade im Kopf gewesen. Haben wir nicht mal 1-5 gegen euch verloren, wo der, wie heißt der nochmal?
Die Saison, die vorletzte Saison, glaube ich.
Ja, das kann gut sein. Das aber war da, wo ich Kimmich hatte.
Auch noch, das war auch ein Heimspiel bei euch.
Bei uns?
So, auf jeden Fall, ja, das war bei euch.
Okay, krass. Da habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, dass ich glaube, das war da, wo ich Kimmich hatte. Und ich glaube, da hat er sogar einen Fehler vor Gegentor gemacht. Da hat er, glaube ich, einen vogelwilden Pass gespielt. Ja, das war auch, wie hieß denn euer Außenspieler? War das?
Ibimbe,
Das war dieses eine Spiel. Ja, das war ein überragendes Spiel. Also ja, nee, Frankfurt ist so ein Angstgegner als Bayern-Fan. Vor allem für mich. Immer nicht so angenehm, gegen euch zu spielen.
Das finde ich immer sehr interessant, die Angstgegner von den anderen Vereinen zu erfahren.
Ja, aber wirklich bei
aber uns. Aber ja, ist, nee, du hast recht, aber es war ein Heimspiel.
Also hab klar, wenn geguckt,
wir haben 5-1 mal bei euch verloren. So. Und dann, was erwartest du vom FC Bayern die nächste Saison?
Generell natürlich eine erfolgreiche Saison erwarte ich und da hoffe ich auch. Da ist natürlich die Meisterschaft mit inbegriffen und ich denke mal, die meisten sehen dieses Jahr Bayern auch wieder als klaren Favoriten. Ich sehe auch dieses Jahr Leverkusen natürlich nicht mehr so stark. Deswegen könnte das dieses Jahr leider, ich würde es mir auch spannender wünschen, aber leider wieder eindeutiger ausfallen, so wie letzte Saison. Also Meisterschaft muss auf jeden Fall. Ja, dann DFB-Pokal, da haben wir jetzt ja auch die letzten Jahre nicht so gut abgeschnitten.
Ja.
Immerhin letztes Jahr sind wir nur gegen Leverkusen ausgeschieden. Davor waren es ja irgendwelche, was war es, Saarbrücken und davor Kiel oder sowas.
Ja.
DFB-Pokal, ich wünsche mir mal wieder ein DFB-Pokal-Finale, weil vielleicht kann ich dann da hinfahren und dann verlieren wir hoffentlich nicht Sieg gegen Frankfurt. Ja, schon immer eine Meile hier aus München da hoch und dann...
Das stimmt.
Nee, es hat sich aber trotzdem, also das muss ich noch dazu sagen, also dieses Finale war ein Wahnsinnserlebnis trotzdem. Auch gegen Frankfurt, super geile Fans, die Frankfurter da auch mitgebracht haben. Eine Wahnsinnsstimmung, also es hat sich schon auch gelohnt. Aber natürlich, wenn man ein Finale verliert, ist man gebrochen.
Safe.
Champions League träumt man immer vom Finale als Bayern-Fan. Letztes Jahr hat man natürlich vom Finale der Horn wieder geträumt, aber ich fand, letztes Jahr haben wir auch nicht schlecht in der Champions League abgeschnitten und Da hoffe ich auch, dass wir wieder recht weit kommen. Aber Champions League Sieg kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sich jetzt so einen Kader von Liverpool oder Paris anschaut.
Ja. Ja. Da kann man schwer mithalten. Ja. Gut, aber die Ambitionen sind auf jeden Fall groß.
Immer, immer als Bayern-Fan. Aber ja, ja, mit dem Kader sollte schon was gehen. Und ja.
Bist du so ein Bayern-Fan, der schnell meckert? So zu schnell?
Komme ich so rüber?
Nee, aber mich interessiert es einfach, weil ich immer denke, Bayern-Fans, die sind direkt unzufrieden, wo andere Vereine ja einfach nur drüber lachen können. Und da würde mich einfach interessieren, was du für ein Fan bist. Bist du auch sehr schnell unzufrieden, wenn es mal kurz eine minimale Phase nicht so läuft?
Nein. Also gut, das ist das Klischee. Nein, vor allem spielerisch nicht. Also wirklich, es ist mir, ich gehe auch gern ins Stadion und dann, wenn wir verdient verlieren, dann verlieren wir halt oder dann haben wir auch mal einen schlechten Tag. Das ist wirklich, also dieses klassische Erfolgsfans und so. Ich fange dann an zu meckern, wenn es irgendwie wenn der Trainer wirklich Quatsch macht, wie beispielsweise in Tuchel, oder wenn du von Anfang an wusstest, okay, Tuchel wird nie funktionieren bei Bayern und du holst ihn trotzdem und präsentierst ihn. Oder ja, die Vereinsführung damals, Salihamidzic, Kahn, also da habe ich wirklich das Meckern angefangen, wenn die da ja sämtliche Spieler hier vergraulen und auch einfach in der Öffentlichkeit den Club einfach so in den Dreck ziehen auch teilweise. Also klar, ich kann verstehen, ja, wenn man auch als Fan von einer anderen deutschen Mannschaft Bayern nicht mag, natürlich. Aber die haben sich ja nochmal wirklich beste Mühe dafür gegeben. Und jetzt, nee, da fange ich an zu meckern jetzt auch. Und das mit diesen Jugendspielern, da, wenn jetzt Wanner diese Saison jetzt nicht die Chance kommt, dann würde ich auch anfangen zu meckern. Aber wenn wir jetzt mal eine schlechte Phase haben. Das sind valide Punkte. Ja, weil wenn wir jetzt mal eine schlechte Phase haben, nee, also da bin ich nicht so.
Ja, sehr gut. Hast du dich nochmal sympathisch gemacht hier?
Ja, ich bin zudem ja noch Schalke-Supporter. Also ich bin kein wirklicher Schalke-Fan. Also ich weiß es auch, wie es ist, zu verlieren. Aha. Das muss man noch dazu sagen.
Okay. Sehr interessant. Wie kommt es dazu?
Ah, lange Geschichte. Die waren immer im Trainingslager bei meinem Opa in Österreich und dann habe ich mich da mal für so ein Trainingscamp angemeldet und da habe ich mich direkt in diesen Verein verliebt, weil da wurden wir von ehemaligen Fußballern trainiert und das war alles so familiär und als Bayern-Fan so, es ist auch schwierig, wenn du als Kind zur selben Straße gegangen bist, an die Spieler ranzukommen, war so schwierig und überhaupt sich halt so richtig zu identifizieren, auch mit den Spielern, weil es war alles viel größer und bei Schalke war das, da war ich halt als Kind dann direkt hin und weg und dann seitdem supporte ich Schalke auch gerne. Auch wenn es natürlich da ist es wirklich vogelwild.
Da ist wirklich vogelwild. Aber dann hast du ja beides so ein bisschen.
Ja, genau. Ich bin am Wochenende immer gebrochen. Als Bayern-Fan. Dann, ja, genau. Ja. Ich bin ja kein typischer Erfolgsfan.
Ja, na, dann hattest du ja jetzt ein gutes Wochenende.
Ja.
Und dann will ich noch zwei Tipps von dir wissen. Also einmal einen finalen Saisontipp. Wo landet ihr? Welcher Platz?
Meister.
Gut. Und erster Spieltag, Bayern gegen Leipzig. Was gibt es?
Erster Spieltag Bayern-Leipzig. Ich könnte jetzt irgendwas Langweiliges sagen, aber es werden ein paar Tore fallen, sage ich. Ich sage, die Leipziger haben auch eine gute Mannschaft dieses Jahr. Mir ist jetzt, ja, es ist aber doch recht langweilig, mir ist jetzt ein 3-1 in den Kopf gekommen. Ich sag 3-1 für die Bayern.
3-1?
Ja.
Ja.
Ich denke, wir werden leider ein Gegentor kriegen. Aber 3-1 ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, ja.
Ja, mit einem 3-1 gehe ich auf jeden Fall mit. Dann war das jetzt unser letzter Take für diesen Podcast. Danke, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat viel Spaß gemacht.
Klar, ich danke dir.
Und dann auf eine erfolgreiche Bayern-Saison. Hoffentlich nicht wieder, naja, dass jeder andere Club abgeschlagen ist auf dem zweiten Platz.
Ja, ein bisschen Spannung kann es sein. Meister sollten wir trotzdem werden.
Na, mal gucken.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.